Hattest du als Kind ein queeres Vorbild in den Medien, das dich inspiriert hat?
Als Kind? Nein, das hatte ich nicht. Aber ich glaube, als Kind ist man ja auch in der Regel zumindest noch nicht so, ich sag jetzt mal, sexualisiert von der Identität her, dass man konkrete Vorbilder hat, abgesehen davon, dass es die natürlich zu meiner Zeit sowieso nicht gegeben hätte. Ich denke mal, dass ich sicherlich angezogen war oder mich fasziniert haben, gewisse Dinge, die vielleicht, sagen wir mal, ein schwules Kind, ich identifiziere mich als schwul, sozusagen, die man ganz spannend fand. Aber ich glaube, dass ansonsten man das ja nicht einordnen kann in dem Moment, ne? Also von daher, ich war ein sehr verspieltes Kind und ein sehr fantasievolles Kind und ein sehr kreatives Kind. Ich habe sehr viel mit Puppen gespielt und gebaut. Also nicht Puppen im Sinne von wie jetzt landläufig Mädchen mit Puppen spielen und Jungs mit Autos, sondern wirklich mit Handpuppen und Marionetten und so weiter. Genau, also von daher war ich so in meiner eigenen Welt und habe ganz viel gebastelt und gemacht und gespielt und Shows arrangiert und so weiter und für andere Leute gespielt und mir Geschichten ausgedacht und in meiner Klasse meine Geschichten vorgelesen und so weiter. Also von daher ist es aber, würde ich sagen, noch nicht wirklich jetzt queer oder in meinem Fall schwul konnotiert.
Was würdest du sagen, warum ist es für queere Personen wichtig, in der Medienlandschaft repräsentiert zu werden?
Naja, also in dem Moment, wo wir nicht sichtbar sind, existieren wir für die Gesellschaft nicht, ne? Das ist ja die alte Geschichte. Das gilt aber nicht nur für queere Themen, das gilt ja für alle unterrepräsentierten Gruppen. Wenn zum Beispiel ein schwarzes Mädchen keine Role Models in den Medien sieht, glaubt es nicht, dass es das erreichen kann, so erfolgreich zu werden wie Oprah Winfrey oder wie auch immer, wer auch immer. Und das gilt für uns Queers natürlich genauso, ne?
Und ich habe es ja eingangs schon mal gesagt, also du bist Regisseur, Drehbuchautor und Begründer der Queer Media Society. Warum hast du dich entschieden, dich für Queerness in der Medienlandschaft einzusetzen?
War 2018 eigentlich schon. 2018 habe ich den Startschuss sozusagen in meinem privaten medienschaffenden, queeren medienschaffenden Verteiler gemacht per E-Mail und habe in diese Runde eine Mail geschickt und gesagt, so kann es nicht weitergehen. Es ist katastrophal, wir haben keine Repräsentation, wir sind nicht sichtbar, wir müssen was tun. Und dazu gab es eigentlich zwei, drei Trigger letzten Endes. Zum einen hat mich die MeToo-Bewegung damals extrem wütend gemacht. Aus vielerlei Gründen, natürlich aus den offensichtlichen Gründen, was da an Übergriffen und Gewalt passiert ist, aber auch unter dem Aspekt, dass mir nochmal klar geworden ist, wie angstbesetzt unsere Freiberuflerinnenbranche ist. Wir sind ja in der Regel als Filmschaffende, sage ich jetzt mal, Medienschaffende sowieso auch, denke ich, aber auch vor allem als Filmschaffende fast immer freiberuflich und sind davon abhängig, dass wir engagiert werden. Wenn wir unbequem sind, auf welche Weise auch immer, dann kommen wir sozusagen oder kommt man sehr schnell auf eine schwarze Liste, dass Leute sagen, oh, der oder die ist unbequem oder das geht gar nicht, mit dem können wir nicht mehr arbeiten. Und in dem Fall ist es natürlich besonders krass, weil nicht nur die Opfer von MeToo, sondern auch das Umfeld geschwiegen hat. Und das ist so eine, ich nenne es mal pathetisch, Mauer des Schweigens sozusagen, wo sich halt niemand traut, aufzumüpfen. So, das war so ein Trigger. Und dann hatte ich zu dem Zeitpunkt damals eine Studie gelesen, in der die Suizidgefahr bei queeren Jugendlichen um das Fünffache höher ist als bei heterosexuellen Gleichaltrigen. Und im Transbereich war es noch mal fast das Doppelte höher. Und das hat mich so schockiert, auch wieder, dass ich gesagt habe, das kann überhaupt nicht sein, dass diese Menschen, die sozusagen in diese Not geraten, sozusagen glauben, sie sind so, sie sind nicht gut oder nicht liebenswert, weil sie zum einen keine Role Models haben, an denen sie sich orientieren können. Das war ja deine erste Frage an mich, ne, ob ich das gehabt hätte damals. Und zum anderen natürlich auch Menschen, die wiederum diskriminieren. Eltern, die ihre Kinder verstoßen, weil sie queer sind oder trans sind, damit nicht umgehen können und so weiter. Mobbing in der Schule etc. Also auch sozusagen die Gesellschaft muss an den Lebenswelten teilhaben, die uns betreffen und die wir eigentlich leben und teilweise eben im Verborgenen leben. Das ist natürlich über die Jahre und Jahrzehnte, wenn ich da an meine Jugend denke, zu sagen, schon wesentlich besser geworden. Aber ich bin immer wieder erstaunt darüber, wenn ich junge Leute höre, die erzählen, dass sie ein schwieriges Coming-out hatten oder dass sie lange gebraucht haben, um überhaupt ein Coming-out zu wagen, in Anführungszeichen. Also das ist wirklich, das hat mich sehr, sehr berührt und habe gesagt, wer, wenn nicht wir, die wir in den Medien arbeiten und diese Role Models, die so dringend benötigt werden, schaffen, wer soll es sonst machen? Ja. Genau, und das waren so die Haupttrigger zu sagen, wir müssen uns zusammentun, wir müssen was unternehmen.
Hast du aber das Gefühl, dass sich seitdem auch Sachen verändert haben? Kommen da Leute auf euch zu und bitten irgendwie um euren Support in Bezug auf Diversity in der Medienlandschaft?
Ja, absolut. Also ich hätte mir es in der Tat schwieriger vorgestellt. Ich habe am Anfang dachte ich, okay, jetzt müssen wir irgendwie unser Pamphlet da irgendwie ausrollen, müssen uns an irgendwelche Medienhäuser ketten und müssen irgendwie sagen, es muss sich was ändern, sonst gehen wir hier nicht weg oder so. Und da wir aber sicherlich ein Teil dieser ganzen Diversitätsbewegung sind und das sicherlich auch teilweise mit befeuert haben, und dass ja jetzt sozusagen sowieso in aller Munde ist und man das versucht eben auch umzusetzen und es auch erkannt worden ist, wie wichtig es ist, dass das ganze Diversitätsspektrum abgebildet wird in den Medien, gibt es tatsächlich wirklich seit einiger Zeit schon immer wieder Anfragen, entweder dass wir auf Podien kommen, dass wir Interviews geben, aber eben auch um Expertise gebeten werden. Sensitivity Reading zum Beispiel, ich weiß nicht, ob der das ein Begriff ist, das bedeutet, dass Leute, die zum Beispiel, ich sage jetzt mal, wenn es ein Trans-Thema gibt in einem Film oder einen Trans-Charakter oder sowas, dass man dann eine Trans-Person, wenn sie nicht eh schon mit im Writers Room zum Beispiel ist oder selber sozusagen da in das Projekt involviert ist, fest, dass man dann jemanden aus der Trans-Community ein Drehbuch zum Beispiel lesen lässt, um dann zu gucken, okay, wo ist falsche Darstellung, wo muss man nachjustieren und so weiter. Also das zum Beispiel, dann sind wir jetzt gerade von der BKM eingeladen worden, Teil der Fachgremien zu sein für die einzelnen Filmförderungsgremien und Abteilungen, also Drehbuch, Spielfilm und Kurzfilm und Verleih und so weiter. Und auch für die Filmpreise sozusagen in die Jurys zu gehen. Das heißt, auch da will man jetzt die Gremien diverser aufstellen. Denn am Ende geht es natürlich darum, dass nicht nur Sichtbarkeit vor der Kamera oder in den Geschichten sozusagen ist, die wir erzählen, sondern auch auf den Entscheidungsebenen Diversität vorherrschen muss. Ne? Das ist ja, es geht immer darum, nicht nur wer erzählt welche Geschichten oder wer spielt welche Geschichten, sondern wer entscheidet auch über welche Geschichten und warum werden Geschichten von unterrepräsentierten Gruppen nicht gefördert oder kommen nicht ins Fernsehen oder wie auch immer, weil man den Blick dafür einfach nicht hatte und das sehr schnell abtut als ein Special Interest oder so. Ne? Und von daher ist es jetzt für uns wirklich ein großer Schritt und wie gesagt, das sind jetzt aber auch nicht nur wir, sondern das sind auch die schwarze filmschaffende Community und Menschen mit Behinderung und so weiter, die sind auch jetzt sagen, ist auch in diese Gremien berufen, was eine sehr gute Sache ist. Und haben co-initiiert die Umfrage Vielfalt im Film, wo es darum ging, zunächst mal zu erheben, wie divers ist überhaupt die Filmbranche aufgestellt vor und hinter der Kamera in Deutschland und welche Diskriminierungserfahrungen haben diese Menschen gehabt oder eben auch nicht. Und was allen eigentlich schon klar war, aber nun haben wir sozusagen schwarz auf weiß, dass es tatsächlich einfach strukturelle Diskriminierung gibt und die muss man jetzt nun versuchen, irgendwie auch abzubauen.